Die Kinotipps bei Detektor FM mit Anna Wollner.
Und Anna Wollner ist nun bei mir im Telefon. Grüß dich, Anna.
Hallo, Alex.
Drei Filme hast du heute im Gepäck und der erste ist ein echter Oscar-Preisträger, weibliche Hauptrolle Julianne Moore. Und jetzt, nachdem du den Film gesehen hast, zu Recht?
Definitiv zu Recht und ich habe mich richtig mit Julianne Moore mitgefreut und sie auch schon vorher auf dem Zettel gehabt, denn für diese Rolle hat sie nichts anderes verdient als einen Oscar. Sie spielt ja die Titelfigur Alice, eine Linguistikprofessorin in New York, so richtig ein bisschen aus dem Bilderbuch, ein Brownston Haus, einen Ehemann und drei erwachsene Kinder und die Karriere geht steil nach oben. Wir sehen am Anfang, wie sie ja einfach ihren Alltag meistert, zwischendrin so ein paar kleine Sünden hat und übers Handy im Internet gegen andere Scrabble spielt, bis sie irgendwann anfängt, immer wieder Dinge zu vergessen und sich doch ein bisschen wundert, denn mit Anfang 50 Dinge zu vergessen, das gehört vielleicht nicht ganz zum Alltag. Ja, und dann beim Arzt mehr oder weniger die niederschmetternde Diagnose bekommt, dass sie an einer seltenen Form von Alzheimer erkrankt ist. Ja, und ihr langsam aber sicher das eigene Leben entgleitet. Das fängt an, dass sie sich beim Joggen verläuft. Das fängt an, dass ihr einzelne Wörter nicht mehr einfallen. Und es hört eigentlich damit auf, dass sie am Ende gar nicht mehr weiß, wer sie selber ist, ihre Familie, die immer wieder versucht, sie zu unterstützen. Natürlich kann man hier sagen, das soziale Umfeld natürlich wie geschaffen dafür, um so einen Film zu erzählen. Aber wie Julianne Moore das schafft, diese Frau, die sich selber aus den Augen verliert und die aus ihrem eigenen Leben verschwindet, zu spielen, mit so ganz kleinen, feinen Nuancen, das ist trotz der Tragik und Schwere des Themas ganz großes Kino gewesen.
Ist das dann im Endeffekt, du hast ja schon so ein bisschen vorgegriffen, am Ende eben nur die Geschichte einer Frau, die diese Krankheit durchlebt? Oder hat es einen, ich nenne es mal, Mehrwert drumherum?
Also es hat insofern einen Mehrwert, dass es eben kein Betroffenheitskino à la Honig im Kopf von Til Schweiger ist, dass wir hier nicht einfach einem alten Mann dabei zusehen, wie er irgendwelche Witze unterhalb der Gürtellinie reißt, sondern wirklich dieses Schicksal und dieser Frau vollkommen mitfühlen, wie sie einfach versucht, ihren Alltag zu meistern, wie sie sich selber ja eigentlich so eine Deadline setzt, immer wieder drei Fragen beantwortet, wie heiße ich, wie heißen meine Kinder, wann bin ich geboren und irgendwann diesen Punkt erreicht, an dem sie einfach keine Antwort mehr darauf weiß und aber auch schon alle Schritte, die sie eingeleitet hat, um ihrem Schicksal zu entgehen, nicht mehr ja eigentlich Herr dieser Schritte ist und wirklich mit ihrer Familie hadert. Es gibt dann noch die Familie drumherum, dass die einzigen Abstriche, die ich machen würde, so ein bisschen konstruiert. Die erfolgreiche Tochter, die ein Kind hat, der Sohn als Arzt und dann natürlich noch das Nesthäkchen gespielt von Kristen Stewart, die selber noch ihren Platz im Leben findet, die Schauspielerin werden will, die eigentlich die Träume hat, die ihre Mutter einst hatte und jetzt so eine Art Projektionsfläche wird. Die beiden, die sich immer wieder aneinander reiben, bis sie irgendwann merken, gemeinsame Zeit immer kostbarer, immer seltener wird. Ja, das dann eigentlich nochmal so ein Mutter-Tochter-Drama wird, in Nebenrollen großartig besetzt. Kristen Stewart, die mir seit Twilight immer, immer besser gefällt, der Ehemann gespielt von Alec Baldwin, dem es ganz egal ist, dass er hier nur eine Nebenrolle spielt, der einfach da ist für Julianne Moore und ihr Halt gibt, dabei nochmal merkt, dass seine eigene Karriere noch nicht vorbei ist, irgendwann am Scheideweg steht, worauf achte ich jetzt, meine Frau, die irgendwann eh nicht mehr ist oder meine Karriere, die meine Frau überleben wird. Also Still Alice ist für mich so ein Film, in dem man unbedingt Taschentücher mit reinnehmen soll.
Dann machen wir thematisch und auch geografisch einen großen Sprung nach Südafrika und schauen auf Chappie. Das ist eine altbekannte Geschichte, künstliche Intelligenz, die Beziehung von Menschen zu Robotern. Und trotzdem ist mir aus dem Trailer nicht ganz ersichtlich geworden, ist das so eine klassische Dystopie, also die düstere Zukunft, oder so ein Feel-Good-Movie, weil man hat jetzt einen kleinen netten Roboter als Freund?
Das ist eigentlich so ein bisschen eine Mischung. Neil Blomkamp, der Regisseur, der hat uns in den letzten Jahren zumindest einen fast schon modernen Sci-Fi-Klassiker geliefert, nämlich District 9, diese Metapher auf die Apartheid in Südafrika spielt, in einem Township in Johannesburg, der sich so ein bisschen ja darauf spezialisiert hat, Sci-Fi-Themen jenseits des Mainstreams zu spielen, der sich jetzt hier aber mit der Grundidee natürlich bei Robocop bedient und Death to Tell als Dion Wilson, also dieses Dion, dieses Göttliche schon im Namen, ein junger Erfinder, der eben diese Robocop-Einheit mitentwickelt und noch einen Schritt weiter gehen möchte und einem dieser Roboter über einen USB-Stick ja so eine Art Gewissen aufspielen will, ein Bewusstsein, diese künstliche Intelligenz, die auf einmal sehr menschlich wird, denn Chappie, so heißt dieser Prototyp, der dann auch noch ausgerechnet in die Hände von zwei kleinkriminellen Gangstern, Drogendealern fällt, dem muss wie in einem kleinen Kind eigentlich alles erstmal beigebracht werden. Er hat natürlich diesen Niedlichkeitsfaktor und diese beiden Gangster, die das dann tun, die gespielt werden vom südafrikanischen Rap-Duo, die Antwort Antwort, die sind natürlich alles andere als guter Einfluss für einen neugeborenen Roboter, denn die machen auch aus Chappie eigentlich einen waschechten Gangster und drehen eigentlich damit um, was er eigentlich sein sollte, nämlich ein Gesetzeshüter. Wir sehen also Chappie, wie er mit Goldkettchen und aufgesprayten Tattoos durch Johannesburg fährt und Autos klaut und aber dabei eigentlich gar nicht weiß, dass er einen moralischen Fehler begeht, weil er dann natürlich seine Zieheltern, eben dieses Gangster-Duo, ihm das vorleben und er einfach nur kopiert. Es gibt auch noch Hugh Jackman, der mit Vokuhila und Tennissocken einen anderen Bösewicht spielt, der sich in der Firma, aus der Chappie entstammt, so ein bisschen übergangen fühlt, weil er selber einen Roboter entwickelt hat, eine Kampfmaschine, elchähnlich, mit der man eigentlich ja genauso gut Johannesburgs Straßen vom Verbrechen beseitigen könnte. Und Neil Blomkamp hier einfach auf seine sehr raue, sehr einzigartig schmutzige Art und Weise von einer Dystopie erzählt, die gar nicht so weit weg ist, weil wir im Film das Jahr 2016 schreiben.
Und für mich als großer Die Antwort-Fan natürlich die wahrscheinlich besten Gangster aller Zeiten, Yolandi und Ninja. Aber gut, machen wir noch einen anderen Sprung und gehen zurück nach Hollywood, weil der Film Focus klingt wie klassischer Hollywood-Heist-Movie. Schöne Frau und ein bisschen windiger Typ im Anzug wollen das ganz große Ding drehen. Will Smith und Margot Robbie in der Hauptrolle. Aber ich habe schon gehört, Anna Wollner gefällt dieser Film nicht.
Nee, Anna Wollner gefällt dieser Film ganz und gar nicht. Es ist ein Film, der im Trickbetrügermilieu angesiedelt ist und der Film an sich ist auch eine einzige Trickbetrügerei, denn er will an nichts anderes als unser Geld als Zuschauer, was wir in erster Linie verhindern sollten, indem wir uns ihn gar nicht erst angucken. Denn es ist wohl durchdesignt, ist aber unglaublich seelenloses Hollywood-Kino, in dem ein Will Smith versucht, seine Karriere, die er in den letzten Jahren ja immer mehr gegen die Wand gefahren hat, nochmal zu reaktivieren. Er spielt hier also Nicky, so ein Gauner, Kleinkrimineller, Betrüger, der ja eigentlich so ein Imperium von Taschendieben um sich aufgebaut hat und die auf die ganz große Tour Leute abzocken auf der Straße. Das ist in den ersten 15 Minuten auch noch ganz nett anzusehen, wie wir mit der Kamera zusammen auf die Straße gehen und Leute ausrauben und irgendwann wird dann halt die große Nummer draus. Es gibt noch einen Zeitsprung von 3 Jahren, weil er eben Margot Robbie angelernt hat, beide die Finger nicht voneinander lassen konnten, nicht nur um sich gegenseitig auszunehmen, sondern auch in sexueller Hinsicht. Will Smith von den schönen Brüsten fasziniert, Margot Robbie fasziniert von dem Umtriebigen, was Will Smith auszeichnet. Ja, 3 Jahre später hat sich das Schüler-Lehrer-Verhältnis ein bisschen verändert und die beiden arbeiten nicht mehr mit, sondern gegeneinander, aber in einer vollkommen unmotivierten Story. Die Geschichte scheint mir fast so ein bisschen, als hätten die Regisseure und Drehbuchautoren, die im Übrigen Crazy Stupid Love gemacht haben, also ein Film, der ja durchaus auch Kultpotenzial hat mit Emma Stone und Ryan Gosling, hier jetzt sich vollkommen nicht mehr auf die Geschichte konzentriert haben und den Fokus einfach auf dieses kleinkriminelle Gaunertum übergelegt haben. Seelenloses, durchdesigntes Kino ohne Herzblut und Will Smith, der muss sich was anderes überlegen, weil Schauspieler, wenn der so weitermacht, darf er sich langsam nicht mehr nennen.
Also seelenloses Hollywood-Kino dazu, ein Sci-Fi-Film aus Südafrika der anderen Art und ein Oscar-prämiertes Alzheimer-Drama. Das waren die Filme der Woche, vorgestellt von Anna Wollner. Vielen Dank dafür.
Gern geschehen.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.